Ende November letzten Jahres war ich Sprecherin beim Thementag Personalvermittlung und Recruiting des GVP, also des Gesamtverbandes für Personaldienstleister in Hamburg. Und ich habe dort ein Panel zum Thema Personalvermittlung für Fortgeschrittene gehalten und bin während des Panels aber dann auch um die Veranstaltung drumherum immer wieder mit Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen von Personaldienstleistern, also klassischen Zeitarbeitsunternehmen, ins Gespräch gekommen, die das Thema Personalvermittlung entweder mal in der Vergangenheit ernsthaft angehen wollten oder gerade dabei sind, es anzugehen und es entweder nicht geschafft haben oder enorme Schwierigkeiten haben, das Thema zu etablieren. Das überrascht mich auch nicht. Also ich bin ja jetzt schon eine Zeit lang, also seit 2005 in der Personalberatung unterwegs, seit 2012 selbstständig und begleite da immer wieder Personaldienstleister auf dem Weg in die Personalvermittlung und sehe immer wieder, dass es einfach wahnsinnig unterschätzt wird, diese Vorhabe, und man sich oftmals sehr leichtsinnig ins Thema stürzt, so nach dem Motto, naja, so schwer kann es ja nicht sein, wir machen ja im Prinzip schon irgendwie Personalvermittlung, es soll jetzt einfach nur mehr werden. In dieser Folge möchte ich jetzt beleuchten, weshalb es oftmals schwerer ist als gedacht.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
Wie erwähnt, kommt mir das Thema ja schon seit Jahren immer wieder über den Weg. Und es gibt von mir auch schon bereits Inhalte zum Thema, wie kann ich als Personaldienstleister, also der ausschließlich Arbeitnehmerüberlassung macht gerade, erfolgreich das Thema Personalvermittlung aufbauen. Ich würde dir da in die Shownotes von dem Podcast einen Blogartikel verlinken und ein YouTube-Video, was es speziell zu dem Thema gibt. Wenn du dir die beiden Sachen anschaust, wirst du entsprechende Impulse bekommen, aber diese Podcast-Folge bringt nochmal oder wirft nochmal andere Themen auf, weil ich gerade auch in meinem Mentoring-Programm mehrere Personaldienstleister betreue und wieder sehr stark damit konfrontiert bin, wo wird eigentlich das Thema Personalvermittlung unterschätzt, und hatte da für mich selber auch noch so ein paar Erkenntnisse, die ich gern mit dir teilen möchte. Der erste Punkt, wo ich wirklich so diesen Aha bekommen habe, auch die letzten Monate, ist, dass es per se ja schon so ein wirklicher Mindset-Shift beziehungsweise ein Dienstleistungs-Shift ist. Ja. Wenn man guckt in der Arbeitnehmerüberlassung, zahlt der Kunde für das Thema Flexibilität. Also das heißt, wir rekrutieren ihm Personal und er braucht natürlich Personal, um jetzt vielleicht Projektspitzen abzudecken oder vielleicht Mitarbeiter, die ausgefallen sind, abzudecken oder. Und da ist man manchmal auch so ein bisschen nachsichtiger, was die Qualifikation der Kandidaten angeht. Normalerweise ist es so, wenn ich mit Personaldienstleistern zusammenarbeite, wenn die über das Thema Recruiting sprechen, dann sprechen sie darüber, dass sie Stellenanzeigen schalten und dass sie bei der Agentur für Arbeit entsprechende Suchen machen oder Stellenanzeigen schalten. Und das war es ehrlicherweise in den meisten Fällen. Klassische Personalvermittler kriegen bei dieser Vorstellung das Schmunzeln, weil auf Stellenanzeigen im klassischen Personalvermittlungssegment, ja, was ja dann so ab 40, 45 angeht, bewirbt sich heutzutage kaum einer mehr. Also das heißt, sie sind natürlich ganz anders ins Thema Recruiting eingespannt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du verstehen musst, wenn du aus der ANÜ kommst und in die Personalvermittlung gehen möchtest, dass der Kunde nicht mehr für die Flexibilität primär zahlt, die du ihm zur Verfügung stellst mit dem Personal, sondern der Kunde zahlt für die Vermittlung. Also das heißt, er hat Schwierigkeiten, gute Kandidaten zu finden und bezahlt dich dafür, dass du ihm dabei hilfst. Und das hat natürlich einen Anspruch an dich und an deine Fähigkeiten zum Thema Recruiting. Also wie findest du passende Kandidaten? Ich kriege das immer wieder mit, wenn wir dann auch im Rahmen der Zusammenarbeit im Mentoring-Programm über das Thema Positionierung sprechen und wir schauen, okay, in welchen Märkten können wir uns denn positionieren, weil das soll sich natürlich im Idealfall auch nicht mit dem existierenden Arbeitnehmerüberlassungsgeschäft irgendwie kannibalisieren, weil dann geht's erst recht nicht voran, wenn man sich dann intern gegenseitig auch blockiert. was das Thema angeht. Aber wenn wir uns über das Thema Positionierung unterhalten, dann ist ganz oftmals der Einwand der Personaldienstleister, ja, aber in diesem Bereich finde ich ja so schwierig Kandidaten. Da will ich mich lieber nicht positionieren. Aha, also ja, du kannst natürlich davon ausgehen, wenn der Kunde für eine Personalvermittlung einen hohen 4- oder sogar 5-stelligen Betrag in die Hand nimmt, dass es da Schwierigkeiten gibt, Kandidaten zu finden. Und auf Basis dessen eine Positionierung in einem Bereich abzulehnen, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Also ich wundere mich da immer, wo man, also was denkt man denn, wofür der Kunde so viel Geld zahlt? Natürlich ist es schwierig, natürlich muss ich was für mein Geld tun und natürlich wird es nicht ausreichen, entsprechend nur Stellenanzeigen zu schalten. Weil gehen wir das Thema mal anders an. Wenn du jetzt hergehst und sagst, du suchst dir einen Markt aus, wo es einfacher ist, Kandidaten zu finden, dann bist du natürlich auf der Kundenseite von der Akquiseaktivität gefragt, dass du wirklich aktiv dran bist, Kunden zu finden, die, obwohl sie selber Kandidaten finden könnten, weil auch wenn der Kunde Stellenanzeigen schaltet, wird er ja Kandidaten bekommen. Da ist dann eher dein Argument, die besseren Kandidaten oder vielleicht, wenn du ganz fleißig bist, Kunden zu finden, die vielleicht das Recruiting-Game und das Stellenanzeigen-Game noch nicht so richtig verstehen und ihnen dann da Kandidaten zu liefern. Aber egal wie, du wirst immer ein Bottleneck haben. Also verinnerliche für dich den Fakt, dass die Personalvermittlung, dass es da wirklich ums Recruiting geht und ums Finden von schwierigen Kandidaten. Ja, es geht nicht mehr darum, dem Kunden Flexibilität zu geben. Und das bedeutet eben, dass du dich im Recruiting professionalisieren musst, also zusätzliche Quellen hinzunehmen darfst. Und natürlich geht es auch darum, dann die Mitarbeiter, die das bei dir im Unternehmen betreuen, entsprechend auch aufzuschlauen und fit zu machen. Und man muss ihnen am Ende auch Zeit geben, dass sie diese Kenntnisse auch umsetzen, beziehungsweise da entsprechend auch dranbleiben und das als Führungskraft entsprechend auch forcieren. Und das ist auch so die ganz kleine Kommunikation im Tagesgeschäft, die da auch schon anders ist. Wo du da in der Vergangenheit gewohnt bist, dass sich Kandidaten bei dir bewerben und die Kommunikation zu Bewerbenden ist natürlich eine ganz andere, als wenn du jetzt im Recruiting proaktiv an Kandidaten herantreten musst. Ja, also du darfst da auch deine Kommunikation entsprechend verändern, dass du zum Beispiel den Kandidaten nicht mehr lobpreist und sagst, ja, also wir haben ihre Bewerbung bekommen und ja, das passt ja super auf das, was der Kunde sucht und ich konnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es passt. Ja, und der Kandidat freut sich, weil er eventuell einen Job bekommt. Das ist natürlich in Bereichen, wo ein Kandidatenmangel herrscht, wo der Kunde auch bereit ist, für Personalvermittlung zu zahlen, dann wird der Kandidat da kein Feuerwerk mehr abfeuern, weil er dann sagt, oder weil du sagst, juhu, sie passen auf die Vorstellung des Kunden. Also da muss man tatsächlich dann auch aus anderer Perspektive kommunizieren und einfach immer wieder auch dran denken, warum ist denn die Option, die ich habe, eben interessant für den Kandidaten? Und nicht andersrum, warum ist der Kandidat interessant für den Kunden? Also auch in der Kommunikation darf sich viel verändern. Und das zieht sich durch so viele Bereiche. Ja, da fällt mir jetzt auch spontan nochmal das Thema allgemeine Geschäftsbedingungen ein, AGBs ein. Also wenn ich mit Personal oder wenn ich mit einer Personalvermittlung arbeite und sie hat in ihren Konditionen Dinge drinstehen, wie der Kunde zahlt die Personalvermittlung meinetwegen in zwei Teilen. Erster Teil am ersten Arbeitstag, wenn der Kandidat antritt und zweiter Teil nach Ende der Probezeit, dann weiß ich ganz genau, irgendwo in den Wurzeln dieses Unternehmens oder dieses Beraters, mit dem ich da spreche, ist die Zeitarbeit verankert. Weil da ist so dieser Gedanke von, ja, natürlich, lieber Kunde, teste den Kandidaten mal aus. Also dieses wirkliche, da fehlt sozusagen die Wertschätzung für die Dienstleistung, die ich davor mache. Also verstehst du, was ich meine? Es ist letzten Endes, wenn der Kunde dann argumentiert auch und sagt, ja, aber dann zahle ich Geld hier bei unterschriebenem Arbeitsvertrag. Wer sagt mir denn, dass der Kandidat am Ende anfängt? Und wer sagt mir denn, dass er bleibt und so weiter? Und das ist natürlich, wenn man aus der Arbeitnehmerüberlassung kommt und dann einfach sagt, ja, ne, testen Sie doch den Kandidaten mal, nehmen Sie ihn ein paar Wochen. Ja, wenn er dann nicht taugt, dann schicken wir Ihnen einen anderen und so weiter. Wo man natürlich sehr bemüht ist, für den Kunden auch eine entsprechende Lösung zu finden. Dann liegen solche Regelungen sehr nahe, dass man da Verständnis auch für den Kunden aufbringt und sagt, ja, natürlich brauchen Sie eine Garantiezeit während der Probezeit, falls der nicht passt, ne, dann dann entsprechend kriegen sie das Geld zurück, ja, oder natürlich ist es natürlich wichtig, dass der Kandidat erstmal anfängt, weswegen sie dann eben bei Arbeitsbeginn zahlen. Aber dieses Verständnis dafür, dass du ja gerade, wenn du erfolgsbasiert arbeitest, im Vorfeld auch suchtechnisch in Vorleistung gegangen bist. Also das heißt, all dieses Sourcing, all dieses, ich weiß nicht, Social Media Ads zum Beispiel, auch diese proaktive Rekrutierung im Rahmen von Kandidatenveranstaltungen, Weiterbildungen und so weiter und so fort. All das ist ja eigentlich das, wofür du in der Personalvermittlung gezahlt wirst und der Kunde zahlt für die Vermittlung. Ja, der zahlt jetzt nicht für das, was hinten dran kommt. Und da fehlt dann oft auch so dieses Bewusstsein dafür, dass die Vorleistung, die natürlich intensiver ist als das, was man in der Arbeitnehmerüberlassung bisher getan hat, aber dass jetzt diese Vorleistung auch was gilt. Und gerade wenn ich das erfolgsbasiert mache, und da das Risiko schon übernehme, dass ich sage, ich investiere die Zeit, wenn ich es denn tue, mach den Abschluss und der Kunde kann sich bis zum Schluss eigentlich raussuchen. Das ist ja, in welcher anderen Dienstleistung hat man sowas? Ja, also das ist ja wirklich auch ein Exot. Und dann noch herzugehen und dann auch noch das Risiko umzulegen, dass der Kunde vielleicht ein schlechtes Onboarding macht, die Kultur doch nicht so ist wie dargestellt und so weiter. Ja, wie viel Risiko sollen wir noch übernehmen? Ne? Aber da merke ich schon, und du hörst es vielleicht auch gerade, da ist schon ganz viel drin, wo das Thema schiefgehen kann. Wenn man sich nicht bewusst ist, dass man sich zum Thema Recruiting besser aufstellen muss, ja, und da den Leuten natürlich auch entsprechend Trainings an die Hand geben muss, Tools an die Hand geben muss, wie LinkedIn Recruiter oder Xing Talent Manager oder vielleicht auch mal eine Bezahllizenz auf Stepstone oder solche Themen, ne? Dann auch ja die Verhandlung der AGBs entsprechend auch besser durchgeführt werden muss sozusagen, ne, dass man da auch ein entsprechendes Preisschild an die Bemühungen macht zum einen, aber auch die Zahlungsmodalitäten zum anderen, das Thema Kommunikation, also das spielt ganz viel rein. Was auch mit reinspielt und was ich häufig feststelle, was eine Problematik ist, ist diese hohe Dienstleistungsorientierung in der Arbeitnehmerüberlassung. Das heißt nicht, dass die Personalvermittler, die erfolgsbasiert arbeiten, nicht dienstleistungsorientiert sind. Das heißt aber trotzdem, in der Personalvermittlung prüfst du wesentlich bewusster, welcher Kunde darf denn überhaupt meine Dienstleistung empfangen. Also es geht jetzt hier darum, nicht bloß weil der Kunde, und das observiere ich leider sehr oft, ja, wenn Unternehmer beziehungsweise wenn Mitarbeitende aus der Arbeitnehmerüberlassung das Thema Personalvermittlung wechseln und dann Akquise machen, dann freuen die sich eigentlich über jeden Kunden, der sagt, ja, sie dürfen Profile schicken. Und so wird auch zum Kunden hin kommuniziert. Ja, darf ich sie da unterstützen? Dürfen wir ihnen Profile schicken? Also dieser Prozess der Suche ist erstmal gar nicht präsent. Die wenigsten werden ja Profile irgendwie in der Hand haben, die sie irgendwie anbieten können. Die meisten werden dafür, gerade wenn sie das Thema neu aufmachen, ja auf die Suche gehen müssen und dann reinzugehen ins Gespräch und zu sagen, hey, wir haben schon Kandidaten, kann ich Ihnen da was schicken? Also sehr niederschwellig mit dem Kunden Akquise zu machen, dann da einen Suchprozess anzustreben und dann während der Suche festzustellen, dass der Kunde eigentlich gar nicht wirklich verbindlich ist, dass er gar kein wirkliches Interesse hat, am Ende vielleicht auch unsere Konditionen nicht zahlen will und so weiter. Das ist wirklich painful. Das ist schmerzlich. Und das ist das, was wahrscheinlich auch ganz oft passiert, dass man vogelwild in der Gegend herumtelefoniert. Jeder, der irgendwie sagt, na ja, dann schicken Sie mal, irgendwie Priorität einräumt und auf diese Suchen sucht und so Ressourcen investiert, wo am Ende nichts rumkommt. Und das ist auch ein Mindset-Shift, der unheimlich schwer fällt, den Personaldienstleistern, dass man hergeht und sagt, bloß weil der Kunde ja sagt, muss ich nicht auch ja sagen? Also im ersten Schritt geht es erstmal darum, herauszufinden, was für eine Besetzungswahrscheinlichkeit hat denn dieser Kunde, dieser Auftrag, der mir da angeboten wird. Und Gleiches gilt natürlich auch auf Kandidatenseite. Also das heißt, in der Akquise ist es sehr, sehr, sehr viel mehr Fragen. Es ist auch im Rahmen der Jobqualifikation und Kandidatenqualifikation, gerade wenn man jetzt mal kundenseitig bleiben möchte, im Rahmen der Jobqualifikation wesentlich ausführlicher als das, was die Arbeitnehmerüberlassung je gewöhnt ist. Da reicht's ja manchmal nur aus, 5 bis 10 Minuten. Kunde feuert die Qualifikationen rüber. Naja, Firmenname steht drüber. Was machen die so in etwa? Okay, go. Ja, oder man ist eben auch vor Ort sicherlich und schaut sich dann das Ganze an. Aber da wird dadurch, dass die Besetzungszyklen ja relativ kurz sind, wird relativ wenig geprüft, weil es stellt sich binnen kürzester Zeit heraus, ist das jetzt eine Platzierung oder nicht. In der Personalvermittlung sind die Besetzungszyklen ja wesentlich länger und es kann echt problematisch sein, wenn du im Vorfeld nicht wirklich prüfst, welche Position nehme ich denn jetzt an und welche nicht. Und dabei unterstützen natürlich Formulare, Vorlagen. Es muss auf jeden Fall ein System sein, wie Aufträge priorisiert werden. Also da muss irgendwie eine Vorlage, ein System da sein, nach welchen Kategorien oder welche Kategorien von Aufträgen es am Ende gibt. Weil je nachdem, wie der Auftrag nach der Besetzungswahrscheinlichkeit eingestuft wird, bekommt er natürlich intern auch eine entsprechende Priorität. Nur diese Differenzierung, die fehlt total. Ja, also man gibt sich mit relativ wenig Informationen zu Beginn so zufrieden und macht sich dann auf die Suche und verschwendet einfach Zeit. Verschwendet Zeit hier, verschwendet Zeit da. Und so kann man wahnsinnig viel arbeiten und es kommt am Ende nichts bei rum. Also es braucht tatsächlich, um diesen Prozess zu begleiten, dass man sagt, okay, nicht jeder Kunde, der Ja sagt, wird auch ein Kunde. Ich muss das entsprechend auch hinterfragen. Ich muss auch in den Jobqualifikationen hergehen, die Anforderungsprofile flexibilisieren. Ich muss rausarbeiten können, warum sollte eigentlich ein Kandidat in dieses Unternehmen gehen? Ich muss mich mit den Prozessen auseinandersetzen, um herauszufinden, wenn ich jetzt Kandidaten schicke, ist der Kunde überhaupt reaktiv? Hat der Prozesse, die eine gute Besetzung entsprechend ermöglichen? Und auch das Thema AGBs muss natürlich durchgesprochen werden. Also es ist im Vorfeld einfach ein wesentlich höheres Prüfen. Und wie gesagt, es braucht ein entsprechendes Vorlagenset. Aufträge priorisieren, Jobquali, Kandiquali, Interviewvorbereitung, Interviewnachbereitung. Und es braucht auch ehrlicherweise eine Führungskraft, die das Ganze anleitet. Weil wenn du alles auf einen Mitarbeiter, der jetzt Personalvermittlung machst und am besten irgendwie auch noch ein relativ junger Mitarbeiter, der eben erfolgreich sein möchte und du lädst das auf den Schultern ab, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass diese Person die Aufträge nicht richtig hinterfragen wird und dann einfach ganz, ganz wild auf vielen Dingen aktiv ist, aber nicht die richtigen Sachen macht. Und da braucht es einfach jemanden auch, der einen Plan hat, der zum einen die Einhaltung der Vorlagen auch trainieren kann, observieren kann und entsprechend auch nachhalten kann und die Person, also die Mitarbeiter, entsprechend auch einschränken kann, wenn dann in der Diskussion zum Beispiel des neuen Auftrages rauskommt, du ganz ehrlich, du sagst zwar, der ist gut, aber wenn ich mal ein bisschen hinten dran frage, uns fehlt die Hälfte an Informationen, um überhaupt zu beurteilen, ob der gut ist. Und von dem, was ich jetzt bisher weiß, kann ich dir sagen, naja, eigentlich so gut finde ich den nicht. Es ist eigentlich nur ein Kunde, der irgendwie Ja gesagt hat und das qualifiziert ihn aber jetzt nicht gleichzeitig dazu, dass wir eben uns auch auf diesen Auftrag stürzen. Also das ist auch ein ganz großes Thema, dass man einfach nicht richtig filtert, worauf investiert man seine Zeit. Das trifft auch auf die Kandidatenseite zu, ne, dass man sich teilweise auf Kandidaten stürzt, die grundsätzlich interessiert sind, was eine neue Position angeht. Dann kommuniziert man vielleicht auch als Personalvermittler sehr, sehr dienstleistungsorientiert, dass man dann irgendwie so sagt, so ja, wir finden für Sie die perfekte Stelle und ja, warten Sie mal ab, ich kontaktiere Sie bald mit den richtigen Optionen. Und der Kandidat ist gar nicht richtig hinterfragt. Er sagt, ja, ja, ich bin immer offen, schicken Sie mir mal, stellen Sie mir gern vor. Und dann, wenn es aber am Ende darum geht, wirklich diese Kündigung auch beim aktuellen Arbeitgeber auszusprechen und das Unternehmen zu verlassen, dann wird es nämlich ganz schnell frisch und dann kann mir auch hier auf die Füße fallen, wenn ich im Vorfeld nicht ordentlich hinterfragt habe, würde dieser Kandidat, wenn ich ihm ein entsprechendes Jobangebot mache, tatsächlich auch wechseln. Also hier bitte auch in der Kandidatenqualifikation nicht nur die Passung qualifizieren, sondern wiederum die Platzierungswahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, wenn ich dem Kandidaten etwas anbiete, was seinen Vorstellungen entspricht, dass die Person tatsächlich auch wechselt? Und welche Dinge können die Person am Ende davon abhalten? Also es gibt ja doch einiges an externen Faktoren, nennt sich Neuenglisch Alarmbells, ja, also Alarmglocken, potenzielle Dealbreaker, Abschlussverhinderer. Mein Gott, das klingt manchmal immer so doof im Deutschen. Dealbreaker klingt doch fancy. Abschlussverhinderer. Ja, aber diese Sachen auch mal rauszuhören und zu sagen, okay, lohnt es sich eigentlich mit diesen Kandidaten in dem Prozess zu gehen? Lohnt sich es eigentlich, mit diesen Kandidaten auch ein proaktives Kandidatenmarketing zu machen? Oder blähe ich mir nur meine Pipeline auf, generiere ganz viele Interviewanfragen für den Kandidaten und am Ende, wenn ich ihn in diese Interviews schicken will, meldet er sich nicht mehr oder geht hin und ist am Ende nicht entscheidungsfähig? Ja, also es macht keinen Sinn, sich den Prozess aufzublähen mit Sachen, die am Ende sowieso nicht konvertieren. Und dieses Bewusstsein muss wirklich etabliert werden. Und wenn du ein alteingesessenes Zeitarbeitunternehmen bist, dann hast du das nicht in deiner DNA. Also das ist auch die Problematik, wenn du jemanden aus deinem bestehenden Mitarbeiterstamm holst, vielleicht jemand, der schon sehr erfahren ist, auch im Bereich der Zeitarbeit und sagt, Mensch, ich will jetzt mal wieder auf ein neues Adventure, neues Abenteuer aufbrechen. Ich mache jetzt das Thema Personalvermittlung, baue das für dich auf. Ich glaube, keiner hat eine Ahnung, worauf sie sich da einlassen. Ja, und es ist wahnsinnig schwierig, diese Denke bisher aus der Zeitarbeit aus dem Kopf zu bekommen und die neue Denke reinzubekommen. Ja, weil der nächste Punkt ist natürlich, wenn du bewusst selektierst, dann selektierst du natürlich schon einiges aus. Wenn du eine Problematik auf der Kandidatenseite hast, dann musst du natürlich auch einiges in das Recruiting investieren. Und das leitet mich zum nächsten Punkt, der, ja, wie soll ich das sagen? Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Personaldisponenten oder in der Arbeitnehmerüberlassung nicht gearbeitet wird. Das ist ja nicht. Aber ich glaube, du arbeitest auf anderen Feldern. Du hast natürlich auch die Mitarbeiterbetreuung und so weiter. Aber in der Personalvermittlung ist wirklich, du musst fokussiert deine Aktivität machen. Ja, und es ist einfach eine andere Tagesstruktur, es ist eine andere Taktung, es ist ein ganz anderer Vibe als die Arbeitnehmerüberlassung. Die Arbeitnehmerüberlassung ist viel reaktiver, die springt zwischen Themen hier, da und dort, ist auch zum Beispiel viel vor Ort. Das ist zum Beispiel auch etwas, was in der erfolgsbasierten Personalvermittlung eigentlich gar nicht groß stattfindet, auch persönliche Kandidatengespräche. Neulich hat mich auch ein Dienstleister mit ganz großen Augen angeguckt, der gesagt hat, wie, ich fahre nicht mehr zu Kunden raus, wie, ich mache keine Kandidatengespräche mehr persönlich. Naja, ich sage ja nicht, dass du es gar nicht machst, ja, aber du machst es natürlich wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger als früher in der Arbeitnehmerüberlassung. Ja, aber ich muss doch rausfahren, um am Ende dann die richtigen Kandidaten zu meinem Unternehmen zu matchen. Ja, das verstehe ich, aber... Und hier kommt auch so ein Thema rein. Viele vermischen das Thema Personalvermittlung mit Personalberatung. Personalvermittlung ist nur bedingt qualitativ. Du kannst dir teilweise in der Personalvermittlung nicht so viele qualitative Aspekte leisten, weil du eben dafür auch nicht gezahlt wirst. Also ich fahre definitiv nicht zu jedem Auftrag hin, den mir der Kunde gibt. Also dafür hast du gar keine Zeit, weil dann gehen Stunden drauf. Selbst wenn du in derselben Region bist, fährst du doch mindestens eine halbe Stunde hin, fährst eine halbe Stunde zurück, bist mindestens eine Stunde vor Ort. So, und das ist halt einfach, also erfolgsbasierte Personalvermittlung ist wesentlich schnelldrehender. Natürlich kannst du da auch zu Kunden hinfahren, aber du machst es sehr bewusst nur bei Kunden, die das Potenzial haben, auch regelmäßig abzunehmen pro Jahr. Und bei Kandidaten ist es praktisch eigentlich gar nicht gängig, ja. Kandidaten werden telefonisch vorqualifiziert, maximal virtuell. Und das war's. Ja, weil du kannst dir nicht so viele qualitative Aspekte leisten, weil du das eben erfolgsbasiert machst und im Zweifelsfall auf den investierten Ressourcen sitzen bleibst. Also das ist immer so dieser Balanceakt. Und es ist machbar. Du musst halt einfach deine Gesprächstechniken, deine Qualifikationstechniken am Telefon entsprechend erweitern, dann kannst du trotzdem eine sehr gute Jobqualifikation machen oder Positionsbesprechung, kannst auch trotzdem ein gutes Gefühl für den Kandidaten bekommen, das geht alles, ne? Aber man muss wirklich gucken und es ist diese laufende Priorisierung, worauf verwende ich meine Zeit, was macht wirklich Sinn zu tun und aber gleichzeitig auch im Tagesgeschäft den Fokus zu behalten. Es gibt einfach Dinge, die tagtäglich zu tun sind und das ist das Thema Kundenakquise und das ist Thema Recruiting und diese Sachen werden gemacht und du bist wesentlich weniger störanfälliger wie in der Personaldienstleistung. Das musst du aber erstmal hinbekommen. Also gerade wenn du bisher lange Jahre in der ANÜ gearbeitet hast und nicht mehr so dieses agile, da kommt alle Nase lang was anderes um die Ecke, ich weiß jetzt nicht, was ich in einer Stunde mache, Ding hattest und bist jetzt an einem Punkt, dass du einen festen Tagesplan hast im Idealfall und dich an diesen Tagesplan und die Zeitblöcke, die vorgegeben sind, auch entsprechend hältst, das ist schon eine andere Welt. Und du solltest für diese Zeitblöcke auch entsprechende Kennzahlen haben, dass du so einen Richtwert hast. Was muss ich denn während der Zeitblöcke erledigen? Weil du brauchst einfach ein gewisses Maß an Quantität auf der Kundenseite, um nicht nur irgendwelche Jobs an Land zu ziehen und interessierte Kunden, sondern die richtigen, aber gleichzeitig natürlich auch die Kandidaten, die du bereits hast, entsprechend auch an den Markt zu bringen. Und du brauchst auch eine entsprechend konzentrierte Aktivität auf der Kandidatenseite, weil es einfach auch Input und Zeit braucht, um gute Kandidaten zu finden. Und wie gesagt, das ist ein total anderer Vibe. Also da braucht es auch tatsächlich eine Führungskraft oder einen Teamleiter im Idealfall, der das Ganze vorleben kann. Und am besten ist es eigentlich auch, du trennst deine Mitarbeiter, die Personalvermittlung machen, vollkommen aus der klassischen Niederlassung. Am besten anderes Büro. Die sehen sich nicht. Warum? Weil, also wenn sie es in derselben Niederlassung machen und am Ende vielleicht auch noch im selben Büro, das wird nichts. Also, sie sehen, wie ihre Kollegen ihren Tag gestalten und denken halt, es ist normal. Und werden natürlich dann auch durch die Kollegen, die eine ganz andere Tagesqualität haben, vielleicht auch immer wieder angesprochen und aus den Fokuszeiten rausgeholt. Und das ist einfach nicht, nicht produktiv. Und was halt dann auch so ein bisschen das Risiko ist, gerade wenn das Thema neu aufgebaut wird, vielleicht auch mit neuen Kollegen aufgebaut wird, die extra auch für das Thema Personalvermittlung eingestellt werden, die gucken natürlich auch immer mit einem halben Auge dann rüber in die Arbeitnehmerüberlassung, sehen, wie angeblich in Anführungsstrichen einfach das Geschäft dort drüben läuft, dass man Aufträge reinbekommt, da die Mitarbeiter disponiert, dass man da nicht so fokussiert arbeiten muss und es scheint irgendwie alles leichter zu sein, was natürlich so ist, wenn du ein etabliertes Geschäft hast, dann guckst du immer rüber und früher oder später ist es leichter und dann lässt man sich ablenken und irgendwann ist man dann vielleicht auch als Führungskraft so weit, dass man sagt, Mensch, ich muss ja meinen Mitarbeiter entsprechend noch motiviert halten. Naja, komm, dann mach da halt noch ein bisschen was in der Arbeitnehmerüberlassung mit. Oder Mensch, du hast ja gerade nichts zu tun, in Anführungsstrichen. Mitarbeiter sitzt da und macht Active Sourcing zum Beispiel. Sieht aus, als hätte er nichts zu tun. Kannst du nicht mal eben schnell an den externen Mitarbeiter die Schuhe aushändigen oder den mal von dort nach dort fahren? Und dann fängt's an, eben sich entsprechend zu vermischen. Und das ist natürlich dann eben auch problematisch, einfach wenn beide am selben Standort arbeiten und es da keine Führungskraft gibt, die es entsprechend auch nachhält beziehungsweise auch entsprechend anleitet. Und du siehst schon, also es ist wahnsinnig wichtig, also es ist wirklich eine eingreifende Veränderung in die Art zu arbeiten. Es sieht nicht so aus von außen, aber man merkt es wirklich im Tagesgeschäft, dass unter Umständen, wenn man da wirklich keinen Plan hat, dass du da richtig Geld versenken kannst. Ja, selbst wenn das Ganze angeleitet ist und ihr einen neuen Markt aufbaut, wenn du wirklich konservativ rechnest, solltest du dir 6 Monate mindestens geben. Gerade wenn du mit Kollegen arbeitest oder mit Kollegen das Thema aufbauen möchtest, die aus der Arbeitnehmerüberlassung kommen, braucht dieses veränderte Arbeiten, dieses Reintrainieren dieses neuen Weges, braucht einfach Zeit. Dann ist es wahrscheinlich sogar noch länger. Also das heißt, leg dir da, wenn du das Thema erfolgreich etablieren möchtest, leg dir da ein bisschen was an Geld zurück. Es funktioniert, es ist machbar, aber es ist wirklich ein längerer Weg und du brauchst jemanden, der nachweislichen Plan hat. Also guck da einfach, entweder du machst es mit einem externen Partner, wie mit mir zum Beispiel. Ich begleite da ja Unternehmen, dass du entweder als Geschäftsführer, also eigentlich sollte es nicht an einer unteren Stelle aufgehoben sein. Du kannst nicht einem Mitarbeiter komplett die Verantwortung dafür geben. Das geht nicht, ja. Also du als Geschäftsführer musst eigentlich oder Geschäftsführerin musst Verantwortung dafür übernehmen, dieses Thema aufzubauen und kannst dich natürlich gern mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, der dir zugeordnet ist, der das Thema aufbauen soll, zu zweit oder zu dritt ins Mentoring begeben. Aber du solltest auf jeden Fall dabei sein und solltest wirklich diesem Thema auch Priorität einräumen. Das ist auch etwas, was ich in den vergangenen Artikeln auch geschrieben habe, weshalb diese Vorhaben dann baden gehen, ist oftmals Geschäftsführung hat es unterschätzt, haben dann festgestellt, hier nach 1, 2, 3 Monaten, das fluppt nicht so, wie wir das wollen. Und ja, entzieht dem Thema auch ein bisschen die Bedeutsamkeit. Dann darf sich der Personalvermittler noch so ein bisschen für sich selber durchschlagen, bis dann irgendwann klar ist, okay, wir konzentrieren uns doch wieder aufs Kerngeschäft. Also das heißt, dieser Support der Geschäftsführung fehlt ganz oft. Man hat da nicht den langen Atem, den es eigentlich braucht. Aber wenn du wirklich dazu entschlossen bist, das Thema auch aufzubauen, dann begib dich entweder in ein externes Mentoring von jemand, der einen Plan hat, wie mich zum Beispiel, so ein Zufall. Solltest du aber auch als Geschäftsführer machen, zusammen mit deinem Mitarbeitenden oder Mitarbeiterin, damit du die Prozesse auch aufsetzen kannst, damit du wirklich diesen Vibe, diesen neuen Vibe einatmen kannst und entsprechend auch durchmanagen und führen kannst. Oder du suchst ja jemanden aus der Branche, der das Thema wirklich kennt, aber da musst du wirklich auch hinterfragen, aus welcher Struktur kommt die Person? Hat sie unter Umständen schon mehrere Strukturen gesehen als nur eine? Und wie bewusst ist sie sich auch darüber, was das Thema Personalvermittlung dann wirklich auch erfolgreich macht? Und wenn du so eine Person hast, dann versuch das. Ich weiß, es ist alles immer ideal, ne? Und im realen Leben geht's halt nicht so ideal, weil es ist immer eine Balance zwischen Invest und den Dingen, die es erfolgreich macht. Aber ich hoffe, ich habe es ja auch dargestellt, warum es eigentlich Sinn macht, das Thema komplett außer Haus irgendwo aufzusetzen, neues Büro, am besten anderer Brand, weil da entstehen natürlich auch Reibungsverluste. Ne? Wenn du mit deinem ANÜ-Brand versuchst, das Thema Personalvermittlung aufzubauen, dann wird sich das immer irgendwie reiben und auch Interessenskonflikte im Unternehmen selber dann nochmal sind einfacher bewältigt, wenn man das Ganze wirklich komplett ausgrenzt. Also das ist eigentlich so Idealfall, ne, dass sie das für sich machen, irgendwo abgegrenzt und dann einfach auch ihre eigene Kultur entwickeln können und das nicht immer wieder gestört wird durch andere Einflüsse, die aus dem Bereich der Arbeitnehmerüberlassung kommen, was halt einfach wirklich auch ein komplett anderes Geschäft ist. Ich muss da wirklich auch nochmal eindringlich warnen. Also ich gehe ja wirklich immer nach dem Motto eigentlich leben und leben lassen und jeder darf frei entscheiden, wie er Themen aufsetzt oder nicht, aber auch dieser Aspekt nochmal, ja, ich war ja da bei dem Thementag Personalvermittlung und Recruiting, habe auch Gesprächen zugehört, habe auch Vortragenden dort zugehört, kennen die ja auch zum Teil auch ein bisschen tiefer als andere, als diejenigen, die da sind, und muss wirklich auch nochmal sagen, bitte filter, von wem du deine Inhalte bekommst. Also schau dir an, woher kommen die Empfehlungen, die da an den Tag gelegt werden, weil über teilweise Dinge, die dann auch als Konsequenz im Nachgang rausgekommen sind, die sich da manche mitgenommen haben, wo sie gesagt haben, ja, und ich war ein toller Austausch und ich habe auch mit anderen in der Branche gesprochen und die machen das so und so und so und so weiter, und da kann ich einfach dann nur einen Kopf schütteln, weil ich mir denke, oh Gott, das würde ich so nie machen. Ja, aber wenn der Blinde dem Tauben erklären will, wie der Himmel, welche Farbe der Himmel hat, dann kommt halt sowas auch raus. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber achte wirklich drauf. Austausch ist immer gut, Netzwerken ist gut, man kann aus Erfahrungen lernen. Aber wenn du in dieses Projekt investieren möchtest, ich habe vorhin schon gesagt, das dauert sicherlich 6 Monate, teilweise sogar länger, und du wirst auch klassische Personalvermittler perfektionieren immer noch an ihren Prozessen und an ihren Services. Also das wird auch nie aufhören. Wenn du das Thema wirklich ernsthaft angehen möchtest, filter, von wem du dir Input holst. Schau dir wirklich den Hintergrund an. Wie lange sind die Personen schon in der Personalvermittlung unterwegs? Gibt's nachweisliche Erfolge? Und filter dann, was du aus den Gesprächen rausziehst. So, jetzt habe ich ganz viel gesprochen. Das Thema liegt mir wirklich am Herzen, weil, wie gesagt, also ich verstehe total die Unternehmerseite. Man möchte sich das Thema Personalvermittlung natürlich auch als Geschäftszweig aufbauen, weil es wesentlich weniger administrativ ist wie die Arbeitnehmerüberlassung. Viele Bereiche der Arbeitnehmerüberlassung schwächeln, weshalb das Thema Personalvermittlung doch attraktiv ist für viele, dort entsprechend Fuß zu fassen. Nur ich habe eben auch so das Gefühl, dass der Markt langsam versteht, dass es eben nicht so einfach ist, wie man das denkt. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir da nochmal ein bisschen mehr Transparenz geben konnte, an welchen Themen du ansetzen musst, beziehungsweise wofür du sensibilisiert sein musst, wenn du dieses Thema für dich erschließen möchtest. Und es ist nicht unmöglich. Nein, ist es gar nicht. Es ist nur, wenn du ressourceneffizient arbeiten möchtest, wirklich einfach wichtig, sich jemanden zu holen, der da Ahnung hat und der dich da mit deinem Unternehmen aufs Gleis bringt. In diesem Sinne, ich erinnere dich nochmal an die weiterführenden Inhalte. Ich verlinke den Artikel und das YouTube-Video in den Shownotes. Und wenn du Geschäftsführer, Teamleiter oder verantwortlich für das Thema Personalvermittlung in einer Personaldienstleistung bist, in einer klassischen Zeitarbeitsfirma und du möchtest dich da verbessern, möchtest du da mehr machen und brauchst da Hilfe, dann wende dich gern an mich. Unter meiner Webseite www.simonestraub.com findest du die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch zu buchen und dann schnacken wir einfach mal, wo du gerade stehst und wie konkret ich euch da weiterhelfen kann. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen, erfolgreichen Tag und bis bald. Happy Hunting!